So, ich habe gedacht, wir fangen heute mal ein bisschen anders an. Und zwar, ich möchte eine kleine Umfrage machen. Und einfach 10 einfache Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich bitte einfach um Handzeichen dann. Und ihr solltet da gar nicht viel überlegen, sondern einfach aus dem Bauch raus sagen, okay, ja, ist richtig oder für mich richtig oder ist für mich falsch. Es geht um Glaubensfragen. Also einfach irgendwelche Dinge, die mit dem Christsein zu tun haben. Ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Frage und jeder überlegt sich Ja oder Nein und dann stimmen wir kurz ab. Erste Frage. Gott ist der Schöpfer der Welt. Wer kann das bejahen? Ja, gut. Und wer Gegenprobe, wer meint, dass das nicht der Fall ist? Gut, also da herrscht doch große Einigkeit. Zweite Frage. Jesus ist Gottes Sohn. Auch wieder. Sehr gut. Gegenfrage, ist jemand? Nee. Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Gut, gegen? Niemand? Okay. Jesus ist wahrlich auferstanden. Ja, ich sehe schon, pietistische Gemeinschaft. Da klappt das ganz gut. Aber jetzt, es gibt ein ewiges Leben nach dem Tod. Ja? Gegenfrage. Dann, Christen sollten immer einer Meinung sein. Wer ist da dafür? Wer meint ja? Und wer meint nein? Jetzt sind wir uns schon wieder einig. Das war eigentlich so nicht beabsichtigt. Dann, 7. Frage. Wer getauft ist, bekommt das ewige Leben. Ja oder nein? Das ist jetzt schwierig, ich weiß. Das, ich wollte auch mal, dass man sich... Also, ja. Oh. Nein. Also, ich will nicht drüber diskutieren. Es enthaltet sich manche, komisch. Gut, okay. Aber die überwiegende Mehrheit war eher der Meinung, nein. Ich möchte das auch gar nicht kommentieren. Ein Christ sollte keinen Alkohol trinken. Wer ist da der Meinung? Ja? Oh, nein? Ja? Nein? Okay, das ist doch die überwiegende Mehrheit. Dann, ein Christ sollte nicht rauchen. Okay. Mehr nein? Ja, schon. Da ist es ein bisschen schwieriger. Und ein Christ sollte kein Fleisch essen. Wer meint? Ja? Niemand? Nein? Gut. Also, wir sind uns doch sehr einig, wie ich jetzt festgestellt habe. Der 3. Advent, der steht ja unter dem Wochenspruch, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Wenn er mal den Vers anguckt, ich habe versucht, den in der Bibel aufzuschlagen, ja, das ist gar nicht so einfach, denn den Vers gibt es gar nicht. Der kommt, oder da steht in Jesaja 40, 3 und 10. Also da hat man einen Abschnitt von 3 genommen und einen Abschnitt von 10 und hat die einfach aneinander gereiht. Also den Vers an sich gibt es nicht. Und wegen dem steht dort auch immer Jesaja 40, 3.10. Also man hat wirklich nur einen kleinen Teil genommen. Aber der Sonntag heute ist unter dem Thema dem Herrn den Weg bereiten, so wie es zum Beispiel der Johannes der Täufer gemacht hat. Und die Frage, die sich Erb jetzt heute stellt, ist, was können wir tun, um dem Herrn den Weg zu bereiten? Und es gibt verschiedene Textstellen für den Sonntag. Ich habe den Text aus Römer 15, Vers 4 bis 13 genommen. Ich lese mal vor. Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle, wie aus einem Munde, Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er zeigte ihnen, wie treu Gott seine Zusagen hält, die er ihren Vorfahren gegeben hat. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Ich will dich loben. Alle Völker sollen es hören. Zu deiner Ehre will ich singen. Ebenso heißt es, jubelt ihr Völker zusammen mit seinem Volk Israel. An einer anderen Stelle können wir lesen, lobet den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen. Und Jesaja prophezeite, der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, wird groß werden und über die Völker herrschen. Er wird ihre einzige Hoffnung sein. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Wir sind hier so ziemlich am Ende vom Römerbrief. Es gibt noch ein Kapitel danach und Paulus, der hat noch was auf dem Herzen. Ihm ist noch was wichtig geworden, was er den Römern auf jeden Fall mitgeben möchte. Und das ist das Gemeinsame, das Miteinander der Christen, die Gemeinschaft. So wie es aussieht, gab es in der Gemeinde wohl Probleme zwischen den Christen aus verschiedenen Völkern. Also die Judenchristen und die Heiden, die hatten wohl verschiedene Vorstellungen vom Glauben. Die einen waren etwas freier und die Juden, die wollten eben zum Teil noch an ihren alten Gesetzen festhalten und forderten das auch teilweise von den anderen. Und da stellte sich der Gemeinde die Frage, wie sollen wir damit umgehen? Jesus hat uns ja von allem Zwang befreit. Sollen wir jetzt um ein paar Juden willen alles aufgehen und bei bestimmten Dingen auf die Freiheit verzichten? Die Gemeinde ist dabei, an diesem Thema zu zerbrechen, beziehungsweise sich zu spalten. Einfach zu viele Meinungen. Ist bei uns ein bisschen anders, wir sind einer Meinung fast. Und auch die Verse, die vor diesem Text kommen, die lassen darauf schließen, dass es da wirklich Probleme gab. Da steht in Vers 1 und 2, wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Die Probleme, dass es verschiedene Meinungen gab, die spricht der Paulus an. Und er gibt auch gleich eine Lösung mit. Er will den Römern sagen, wie sie eben das lösen können, damit es für alle gut ist. Und da fängt jetzt unser Text an, die Verse 4 bis 6 als ersten Abschnitt. Ich lese nochmal vor. Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch einmütig zu sein, so wie es euch Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle, wie aus einem Mund, Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Ich habe mir überlegt, wie ich die einzelnen Abschnitte überschreiben kann. Und ich habe immer angefangen mit, wenn wir Jesus den Weg bereiten wollen, also das Thema von dem Sonntag, dann sollten wir in unserer Gemeinde so miteinander umgehen, dass wir einmütig Gott loben können. Das habe ich jetzt über diesen Abschnitt geschrieben. Der Abschnitt beginnt damit, dass wir die Heilige Schrift kennenlernen sollen, damit wir Ermutigung und Trost und Hoffnung haben und bekommen. Damals gab es ja nur das Alte Testament. Wir heute haben ja das Alte und das Neue Testament. Und beide sind voller Zusagen und Prophezeiungen. Wir heute haben den großen Vorteil, dass sich vieles schon erfüllt hat. Wir wissen, dass das eine oder andere eingetreten ist. Und wir können daraus schließen, dass auch das andere noch passieren wird. Wir haben es da ein bisschen einfacher vielleicht wie die damals. Wenn ich diese Zusagen, die Gott in seinem Wort hat, nicht kenne, wird es mit dem Glauben schwierig. Gottes Wort zu lesen und nach Möglichkeit auch zu verstehen, das gibt uns Mut und Trost und Hoffnung. Es stärkt unseren Glauben damals wie heute. Die Frage ist natürlich, wie sieht es bei uns aus? Ist uns eigentlich noch bewusst, was für einen großen Schatz wir im Wort Gottes haben? Wenn ich von mir ausgehe, dann ist das mit der stillen Zeit immer doch ein großer Kampf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es oft so, dass es viele andere Dinge gibt, den ganzen Tag über, die mir wichtiger erscheinen, die mich ablenken, die mich davon abhalten. Trotz allem ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung, um im Glauben wachsen zu können, dass man sich mit Gottes Wort beschäftigt. Und deshalb müssen wir da einfach dranbleiben. Wie das auch immer aussieht, das kann zum einen natürlich stille Zeit sein, aber auch eine Predigt im Radio, Bibel TV, eine christliche Zeitschrift, ein Gottesdienst, heute Abend, Stunde, überall dort, wo man unter sein Wort kommt. Das ist unglaublich wichtig. Im Text geht es dann weiter. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt durch sein Wort, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Und dann habe ich mir überlegt, was heißt denn jetzt einmütig? Und heute ist es ja so, dass man im Internet guckt, vielleicht gibt es dort was, eine gute Erklärung, und ich habe eigentlich eine recht gute Erklärung gefunden, und die möchte ich euch einfach vorlesen, beziehungsweise zitieren. Und da wird es auch ein bisschen erklärt, das Wort. Das ist eigentlich ganz gut. Der rechte Zustand der frühen Gemeinde kommt immer wieder in den Apostelgeschichten, in den Stellen zum Ausdruck, wo der Begriff Beieinandersein bzw. einmütig sein vorkommt. Bei dem Begriff, den wir in dieser Studie, also in diesem Text, ein wenig näher betrachten wollen, handelt es sich um die Übersetzung des griechischen Wortes homotumadon. Na, habt ihr vielleicht alles schon mal gehört. Dieses Wort setzt sich zusammen aus Homo und Tumos. Und die zwei Wörter bedeuten Homo, kennen wir, Homo, Ehe und klar, also Gleichgeschlecht, gleich. Das Wort Homo heißt einfach nur gleich. Und das Wort Tumos, das heißt Wille, Wunsch, Drang, Trieb, Begierde, Gemüt, Gesinnung, Leidenschaft, Seele und Mut. Es bezeichnet also einen Zustand von gleicher Gesinnung, gleichen Willens, gleichen Wunsches, gleichen Verlangens. Insgesamt kommt das Wort 12 Mal im Neuen Testament vor, einmütig. Und 11 Mal in der Apostelgeschichte und 1 Mal im Römerbrief an der Stelle. Und es wird weiter erklärt, in gewisser Weise könnte man dies vergleichen mit einem Orchester, welches unter der Leitung seines Dirigenten eine große Symphonie spielt, bei der die unterschiedlichen Instrumente zwar unterschiedliche Töne von sich geben, aber dennoch alle gemeinsam das gleiche Musikstück, die gleiche Symphonie spielen. Auf die Gemeinde übertragen, könnte man davon reden, wie unter der Anleitung Gottes mittels seines Wortes und des Heiligen Geistes jedes Glied der Gemeinde zu einem großen Ganzen zusammenwirkt, das insgesamt zum Lob und zur Ehre Gottes dienen soll. Dies ist also eigentlich genau das Gegenteil von Spaltung und Streitsucht und Neid und Hader und Eifersucht. Alle tragen bei zum Wohl des Ganzen. Keiner ist nur auf sich bedacht, sondern hat Acht auf die anderen Glieder. Hier lesen wir nochmals in einfachen und eigentlich unmissverständlichen Worten, dass Gott loben das Ziel und die Absicht eines einträchtigen Sinnes ist. Eintracht untereinander ermöglicht ein einmütiges Loben Gottes. Welch ein großartiges Bild uns hier nochmals vor Augen geführt wird. Die Einmütigkeit kommt zum Ausdruck in dem gemeinsamen Lob Gottes, obwohl aus vielen Kehlen stammend, dennoch mit einem Munde geschehen kann. Und wir haben es vorher gesungen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, oh Herr. Also, hat wirklich sehr gut passt, das Lied. Das ist diese Einmütigkeit, zusammen Gott zu loben. Einmütig heißt nicht, dass wir die gleiche Meinung haben. Wegen dem habe ich am Anfang auch einfach diese kleine Umfrage gemacht. Das ist nicht eine Grundvoraussetzung, doch, dass wir alle das gleiche Ziel haben, Gott zu loben. Und das steht dann letztendlich auch über meiner Meinung. Ich habe in der Vergangenheit ein bisschen gekramt und ich habe noch ein Beispiel aus der ersten Kärntenfreizeit vom Jugendchor. Schon Weile her, also 35 Jahre. Aber es ist mir immer noch eindrücklich damals. Das war so unsere erste Freizeit, ich war da glaube 15, 16. Und Ein Thema damals waren die Kartenspiele. Ja, ihr könnt ja Skatkarten, Binokelkarten. Und unter unseren Brüdern und Schwestern gab es eben einige, die mit diesen Bildkarten einfach Probleme haben. Ja, die sagen, das ist was Schlechtes. Und die wollten nicht, dass man das mitnimmt und dass man damit spielt, weil immer wenn die das sehen, die einfach ein schlechtes Gewissen haben. Und für mich selber und für viele andere, ich habe seit ich 5 bin mit einer Karte gespielt und habe mir nie groß Gedanken gemacht. Für mich war das überhaupt kein Problem. Aber für andere ist einfach ein Problem. Und jetzt was tun? Damals hat man gesagt, okay, man nimmt keine Karten mit. Man nimmt nur Karten mit Zahlen drauf. Also 11 Rauskarten. Aber nicht mit Bildern. Und damit haben wir die Schwachen dem Starken geholfen, beziehungsweise die Starken dem Schwachen. Wir haben jetzt ja nicht auf unsere Meinung gepocht, sondern haben versucht, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und ich glaube, ich kann sagen, dass wir dort wirklich zu Gottes Lob unterwegs waren. Es hat also wirklich funktioniert. Aber das ist so ein Bereich, ich meine, was ich nur sagen will, ist mit den Karten, mit den 11 Rauskarten hat es auch Probleme gegeben. Aber das war dann anderer. Fraget mal einen Jim. Dann, genau. Das hat mit was anderem zu tun. Aber das ist mir wichtig zu sagen, okay, ich kann auf was verzichten. Und zwar nicht also mit einem schlechten Gewissen oder mit einem grimmigen Blick, sondern das mache ich gern, weil ich weiß, dass es zur Einigkeit und zum Gotteslob hilft. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Abschnitt. Ich habe den überschrieben, wenn wir Jesus den Weg bereiten wollen, dann nehmen wir unseren Nächsten so an, wie er es getan hat. In Vers 7 bis 8 steht, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um sein Volk Israel zu dienen. Er zeigte ihnen, wie treu Gott seine Zusagen hält, die er ihren Vorfahren gegeben hat. In der Gemeinde damals, bei den Römern in Rom, da war das wohl schon ein Problem zwischen den Brüdern und Schwestern, dass die sich wohl so gegenseitig nicht richtig annehmen konnten, wie das vielleicht bei Christen üblich ist. Und ich habe mir überlegt, es lag wahrscheinlich schon daran, dass in diesem Rom wirklich ganz viele Völker und Rassen beheimatet waren. Und in dieser neuen Gemeinde waren dann eben auch verschiedene Völker und Rassen vorhanden und unterschiedliche soziale Klassen. Die trafen dort aufeinander. Da waren zum einen die Juden und die konnten es ja vielleicht auch nicht so gut mit den Römern oder mit den Griechen. Da gab es vielleicht einen hohen Beamten und nebendran saßen Sklave. Bevor diese Menschen Christen waren, haben die sich wahrscheinlich nicht mal angeschaut. Ja? Zumindest haben sie sich nicht als gleichwertige Menschen betrachtet. Und jetzt in der Gemeinde kommen sie zusammen. Rom war ein Schmelztiegel der Völkerwelt. Von überall wurden die Gefangenen mitgebracht, als Sklaven oder Arbeiter. Und jetzt auf einmal sollen die alle miteinander klarkommen in der Gemeinde. Dass es da Probleme gibt, ist klar. Schauen wir doch mal unsere Gemeinde an. Da haben wir es doch sehr einfach. Wir sind alles Europäer, wahrscheinlich die meisten sogar, oder ich glaube alle Deutsche. Die meisten kommen sogar und wohnen schon lange hier in Filderstadt. Kulturelle Unterschiede gibt es bei uns in unserer Gemeinde kaum. Abgesehen von den Kindern, die vielleicht im Weiher groß geworden sind, aber sonst glaube ich jetzt nicht. Trotzdem bringt jeder sein Päckchen an Erfahrungen, Erziehung, Pädagogik, Prägungen mit in die Gemeinde. Und jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch denkt, fühlt, handelt und reagiert anders. Und durch diese Unterschiedlichkeit von allen Menschen kommt es eben zu Spannungen in Gemeinden. Heute wie damals. Damals noch viel extremer. Aber die Auswirkungen sind heute oft genauso schlecht. Und da ist die Frage, was können wir tun, um diese Spannungen zu vermeiden? Wie gelingt es uns, den anderen anzunehmen? Und was heißt es eigentlich, den anderen annehmen? Ich habe mir zunächst schon ein paar Gedanken gemacht, habe mir überlegt, was heißt es annehmen? Ja, seinen Bruder oder seine Schwester zuerst mal so zu akzeptieren, wie er eben ist, ihn mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen. So nach dem Motto, seid nett zueinander. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist nicht ganz zufriedenstellend, weil das tun die im Sportverein ja auch. Ja? Oder im Musikverein, Im Fußball, wenn da einer viele Tore schießt, dann lieben alle. Ja? Der kann sonst machen, was er will. Da muss es doch bei den Christen noch etwas anderes sein. Und es steht ja auch, wie Jesus uns angenommen hat. Was heißt es bei Jesus, wenn er jemand annimmt? Und ich habe dann auch wieder im Internet geguckt, ob ich da was Gutes finde. Und ich habe da was Gutes gefunden. Und möchte ein paar Auszüge weitergeben. Und das bringt eigentlich noch ein ganz anderer, ein schöner Gedanke eigentlich noch mit. Das fängt an mit, ich fürchte, viele fassen den Text genauso auf, als sei er nur eine Variante von seid nett zueinander. Also so, wie ich das zuerst verstanden habe. Aber wenn wir diese Lesart im Neuen Testament überprüfen, bewährt sie sich nicht. Denn Jesus war längst nicht zu allen Menschen nett und freundlich. Und wenn Jesus das unter Nächstenliebe verstanden hätte, nett und freundlich zu sein, dann hätte er gegen diesen Grundsatz selbst recht häufig verstoßen. Und dann folgt eine Aufzählung von mehreren Situationen, in denen Jesus gar nicht so nett war. Zum Beispiel zum reichen Jüngling, zu den Pharisäern, die hat er ja als Schlangenbrut bezeichnet. Zu den Händlern im Tempel ist er sogar handgreiflich geworden. Zu Petrus hat er auch nicht immer nur gute Kommentare abgegeben. Zur kanaanäischen Frau, die hat er ja als Hund bezeichnet. Und so weiter. Es gibt viele, viele Beispiele, wo man nicht sagen kann, dass Jesus nett und freundlich war. Die Art, wie Jesus Menschen annimmt, ist nicht einfach die freundliche Art, sondern Jesus begegnet verschiedenen Menschen auf sehr verschiedene Weise. Aber Jesu Art, Menschen zu begegnen, hat immer mit dem Reich Gottes zu tun, dem zentralen Thema seiner Verkündigung. Denn Jesus lebt in der Überzeugung, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, dass mit ihm eine völlig neue Zeit anbricht und darum für jeden Menschen nur noch wichtig ist, ob er sich dem kommenden Reich öffnet oder sich dafür verschließt. Jesus unterscheidet die, die sich dem in Jesus erschienenen Reich jetzt öffnen, von denen, die sich ihm verschließen. Und nur dieser Unterschied zählt für ihn. Es ist ein Appell, den Paulus an die Christen in Rom richtet und der sich darum primär auf das Miteinander innerhalb der christlichen Gemeinde bezieht. Denn es wird vorausgesetzt, dass die einander annehmen sollen, bereits von Christus, also dem Dritten im Bunde, angenommen wurden. Also dieses Annehmen, das gilt nur für uns Christen untereinander. Sind sie aber durch Christus zur Gemeinschaft verbunden, so soll ihr Verhältnis untereinander bestimmt werden durch das Vorbild Christi. Und das heißt konkret, dass die wechselseitige Annahme vorbehaltlos sein soll, wie sie bei Christus war. Dass sie die Bereitschaft zum Dienst einschließt, dass sie Kritik aber auch keinesfalls ausschließt. Wo Christen zusammenkommen, dürfen Herkunft, Vergangenheit, Bildungsstand und sozialer Rang der Gemeinschaft nicht im Wege stehen. Und wo einer belastet dasteht, weil er sich falsch verhält und selbst daran leidet, der darf es keine Vorbehalte geben und keine Überheblichkeit, sondern die christlichen Geschwister sollen jederzeit und immer wieder bereit sein, die Person von ihrer Sünde zu unterscheiden und die Person anzunehmen, trotz unannehmbarem Verhaltens. Zum Zweiten verpflichtet uns aber das Vorbild Christi, einander nicht nur mit mürrischem Gesicht zu ertragen und irgendwie zu dulden, sondern einander zu dienen. Einer ist dem anderen seinen Beistand schuldig, sodass er ihn auf seinem Weg zu Gott nach Kräften voranhilft. Bedenkt, was der anderen zum Heil und Heilung nötig hat und ihn auch in weltlichen, ganz praktischen Dingen als Bruder und Schwester behandelt. Denn wenn ich weiß, dass Christus mich erträgt, soll ich auch meinen Mitchristen ertragen und soll die Liebe, die mir von Christus widerfährt, an sie weitergeben. Und darum heißt Nächstenliebe für uns, nicht jedem das Angenehme zu geben, das er vielleicht will, um sich wohlzufühlen, sondern das Hilfreiche, das er braucht, um Gott näher zu kommen. Nicht, dass es ihm äußerlich gut geht, sondern dass er innerlich heil wird, soll uns interessieren. Das geht uns aber wirklich an. Und das sollen wir uns auch etwas kosten lassen. Denn wenn Christus sich nicht zu schade war, diesen Menschen zu dienen, wie könnte mir dann das zu schade sein? Den anderen annehmen heißt also, alles zu tun, damit er dem Reich Gottes näher kommt. Und das ist viel mehr als jemanden nett zu finden und natürlich auch viel schwieriger. Wünschen wir uns das für unsere Gemeinde, dass wir aufeinander Acht haben, dass jeder das Reich Gottes erleben darf. Wenn ich jetzt so zurückschaue auf meine christliche Laufbahn, ja, Jungschar, Freundeskreis, Jugendbund, mit wie vielen Menschen war ich da zusammen, wo das gar nicht geklappt hat, ja, die gar nicht mehr dabei sind. Bei vielen weiß man es nicht, aber bei vielen weiß man auch, dass die nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben sollen. Da hat es mit dem Annehmen wohl nicht so gepasst. Wie gut, dass Gott vergibt, und es soll uns auch ein Ansporn sein für jetzt, dass wir diesem Ziel, diesem Anspruch näher kommen. Wir kommen jetzt zum dritten Abschnitt, und den habe ich überschrieben mit: Wenn wir Jesus den Weg bereiten wollen, dann sorgen wir dafür, dass alle Menschen die Möglichkeit dazu haben, zu ihm zu kommen. In Vers 9 bis 13 heißt es: Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Ich will dich loben, alle Völker sollen es hören, zu deiner Ehre will ich singen. Ebenso heißt es: Jubelt ihr Völker zusammen mit seinem Volk Israel. An einer anderen Stelle können wir lesen: Lobet den Herrn, alle Völker, preist ihn, alle Nationen. Und Jesaja prophezeite: Der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, wird groß werden und über die Völker herrschen. Er wird ihre einzige Hoffnung sein. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der seine Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Wir haben ja zum Beginn von dem Text gelesen, dass Paulus darauf hinweist, wir sollen aus der Schrift lernen, was vorausgesagt ist. Und genau darauf geht er hier ein. Er zitiert mehrere Bibelworte und möchte den Juden damals klar machen, dass es schon lange vorausgesagt ist, dass alle Menschen zu Gott kommen können. Und das ist mit Jesus Wirklichkeit geworden. Und das zum Glück, denn sonst wären wir ja auch alle nicht eingeladen. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich habe gedacht, ganz aktuell mit dem Blick auf die Ankunft der Flüchtlinge, kann das für uns bald ganz aktuell werden. Was machen wir denn hier, wenn da ein paar Inder sitzen in Zukunft, ein paar Eritreer oder, also aus Gambia, die heißen wohl Gamber. Also, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht, wir hatten es bloß. Sind wir darauf eingestellt? Fällt uns das dann so leicht, wenn wirklich andere Kulturen bei uns in unserer Gemeinde auftauchen? Die Frage ist noch, was können wir tun, um sie einzuladen? Wie können wir ihnen helfen? Ich denke, das sind viele Fragen, die noch offen sind. Und wir werden es hoffentlich erleben, dass welche kommen. Und hoffentlich machen wir positive Erfahrungen. Was wir auf jeden Fall tun können, ist, denke ich, für diese Menschen zu beten, dass sie zum Glauben kommen. Vielleicht ganz konkret einfach für die, wo dann jetzt nach Harthausen kommt. Warum denn nicht? Ich denke, das kann jeder machen. Und was Besseres könnte uns ja nicht passieren. Ich habe die drei Punkte nochmal zusammengefasst. Punkt 1, wenn wir Jesus den Weg bereiten wollen, dann sollen wir in unserer Gemeinde so miteinander umgehen, dass wir einmütig Gott loben können. Wenn wir Jesus den Weg bereiten wollen, dann nehmen wir unseren Nächsten so an, dass er das Reich Gottes erleben kann. Und wenn wir Jesus den Weg bereiten wollen, dann sorgen wir dafür, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, zu ihm zu kommen. Wir feiern ja in dieser Woche diese Ankunft. Wenn Jesus wiederkommt, möchte er sicher keine Gemeinde vorfinden, die zerstritten und gespalten ist, sondern eine Gemeinde, wo der eine auf den anderen im positiven Sinne Acht hat. Und das wünsche ich uns allen. Amen.